Hallo ihr Lieben, bei Isso geht es heute um das Fasten. Kurz vor dem Sommer scheint das ja besonders verlockend, einfach mal ein paar Tage weniger oder nichts mehr zu essen. Dann geht's auf der Waage in den Sturzflug, aber das ist nicht immer wirklich gesund. Welche Formen des Fastens gut für die Gesundheit und nachhaltig erfolgreich sein können, das hört ihr in dieser Folge. Außerdem haben wir eine Frage der Woche für euch mitgebracht. Da geht es um gesüßte Getränke in der Fastenphase. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Achim, das Fasten ist ja einer der Dauerbrenner hier bei uns. Immer wieder werden wir gefragt, wie man am besten fasten sollte. Und mit den Folgen Nummer 9 und 148, falls ihr nochmal reinhören wollt, haben wir dazu ja auch schon einiges erzählt. Aber trotzdem sind noch so viele Fragen offen, besonders wenn es um Fastenfehler und diese sogenannte Null-Diät geht, also den kompletten Verzicht auf Nahrung. Deswegen fangen wir mal ganz von vorne an, um jetzt alle ans Boot zu holen. Welche Vorteile verspricht man sich dann beim Fasten?
Also vielleicht mal eine Sache vorweg, und zwar kurzfristige Fastenmodelle. Also jetzt nicht die über Wochen, wo man dann gar nichts isst und so, also diese Radikalkuren auch, über mehrere Stunden, davon spreche ich jetzt, da keine Energie zu sich nimmt, die können tatsächlich wahre Wunder bewirken. Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin, der ja auch bei uns schon zu Gast war, der hat dazu enorm viel geforscht und das Fasten in Deutschland quasi zum festen Bestandteil in der Schulmedizin gemacht, zum Beispiel für Patienten mit Rheuma, metabolischem Syndrom oder auch Herzerkrankungen. Da kann Fasten tatsächlich helfen. Beispielsweise regulieren sich dadurch bestimmte Hormone, die Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Insbesondere verbessert sich die Sensibilität von Insulin, also von den Insulinrezeptoren. Das bedeutet, dass man die Insulinausschüttung optimiert. Und das kennst du mittlerweile ja schon im FF.
Sehr gut. Na,
also je weniger Insulin produziert werden muss, also es wird quasi effizienter Insulin ausgeschüttet, umso höher ist die Fettverbrennung, umso weniger Heißhunger hat man, desto weniger Übergewicht hat man dann letzten Endes und somit halt auch weniger von diesen klassischen ernährungsbedingten Erkrankungen oder von den Volkskrankheiten wie Diabetes Typ 2 und so weiter. Ne? Aber Achtung, lange Fastenphasen, also wenn man jetzt über mehrere Wochen gar nichts isst, also quasi eine Radikalkur macht oder so ein totales Fasten macht, das kann tatsächlich Nachteile für die Gesundheit haben. Und zum Abnehmen ist das Dauerfasten sowieso die schlechteste Methode.
Okay, sehr gut zu wissen. Was ist denn jetzt, wenn der Hunger dann doch drückt, schon nach 2 Stunden oder so? Das ist bei mir das Problem. Ich versuche es immer wieder, aber ich habe einfach immer Hunger. Wie lange muss ich überhaupt mindestens durchhalten, um Fastenerfolge zu erzielen?
Ich will noch eine ganz kurze Sache sagen, warum gerade die kurzfristigen Fastenmodelle unserer Gesundheit quasi so genügend tun oder dazu beitragen, weil wir das einfach kennen aus der Evolution. Das steht bei uns auf der Genplatte. Wir kennen den kurzfristigen Nahrungsverzicht. Also entweder wir rennen dem Mammut hinterher oder dem Säbelzahntiger davon. Und da gibt es mal so einzelne Tage, wo wir eben keine Nahrung bekommen haben. Und das kennt unser Organismus aus der Evolution. Also wir kennen eher den Nahrungsverzicht, als dass ständig dieses Nahrungsangebot da ist und dass wir permanent was futtern können. Ja. Und damit kann er nicht so gut umgehen. Und auch diese langfristigen Modelle, also dass wir über Wochen nichts kriegen, ist eher natürlich. So, jetzt nochmal zu deiner Frage.
Sehr gut, meine Frage hier mit den Fastenerfolgen. Ab wie vielen Stunden sozusagen kann man das erzielen?
Also die neuesten Veröffentlichungen zeigen tatsächlich, dass 12 Stunden bereits ausreichen, um die positiven Effekte zu erreichen. Also es müssen gar keine 16 Stunden sein, wo man immer sagt, ne, diese 16:8 und so, muss es wirklich nicht. Aber das Intervallfasten an sich, wenn man jetzt mal von den 12 Stunden ausgeht, ist gar keine neue Erfindung, sondern eine Ernährung, wie sie uns, wie gesagt, in den Genen liegt. Ne? Also wenn früher ging man drauf aufs Feld und hat ordentlich gegessen morgens, dann um 12 Uhr der Kirchturm geläutet, da ist man reinmarschiert, hat wieder ordentlich gegessen. Da gab es nicht dazwischen irgendwie einen Coffeeshop oder so, oder dass man mal schnell einen Snack hatte, sondern man hatte ganz natürliche Esspausen. Und die haben wir heute tatsächlich nicht mehr so. Und ein altbewährtes Fastenprinzip ist immer noch das gute alte Dinner-Canceling. Also wenn man gegebenenfalls ab und an mal das Abendessen beispielsweise ausfallen lässt, dann hat man die Nacht als natürliche Fastenphase. Die ist auch ganz wichtig. Wenn man zu spät isst und zu viel isst, dann werden bestimmte Hormone blockiert, beispielsweise die Wachstumshormone, die auch wiederum verantwortlich sind für die Höhe der Fettverbrennung, für die Zellverjüngung und. Also das heißt, wenn man dann, ich sag jetzt einfach mal um 6 das letzte Mal isst und hat dann die 12 Stunden, also dann hat man eigentlich schon, könnte man um 6 Uhr morgens dann wieder frühstücken. So, dann hätte man die 12 Stunden voll. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Fastenrhythmus. Ne?
Das muss ich sagen, ist machbar. Damit hast du mir gerade ein bisschen Mut
gemacht. Das heißt ja auch im Englischen Breakfast, also das Fastenbrechen.
Ach, guck mal.
So, daher kommt es tatsächlich. Dass man diese natürliche Fastenphase, die man über Nacht hatte, also nicht zu spät essen und bitte auch nicht nachts oder dann auch irgendwie gesüßte Getränke dann über die Nacht trinken, weil da werden eben diese wichtigen Fastenhormone blockiert.
Das ist gut zu wissen. Es gibt ja auch unzählige verschiedene Fastenvarianten, ne? Also Saftfasten, intermittierendes Fasten, Heilfasten, Basenfasten, man liest ja unendlich viel. Haben alle denn überhaupt den gleichen Effekt?
Also im Prinzip schon, allerdings gibt es zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss. Und das will ich mal ein Beispiel von den, die sind ja im Moment so angesagt, die Saftkuren hört man ja überall.
Oh ja.
Aber bei der echten klassischen Saftkur, da nimmt man nur ganz wenig zu sich. Also so zwei Schnapsgläschen am Tag Obstsäfte oder eigentlich überwiegend Gemüsesäfte, weil da eben auch weniger Fruchtzucker drin steckt. Und die löffelt man ganz achtsam. Also man kippt die nicht einfach so runter, sondern diese Schnapsgläschen, die werden dann noch achtsam gelöffelt. Man zieht die durch den Mund und man kippt die nicht einfach so runter. Mhm. Und die Gesamtkalorienmenge pro Tag muss unter 500 Kilokalorien liegen beim Fasten. Und das klassische Saftfasten liegt etwa so zwischen 300 und 400 Kilokalorien, wenn man das macht. Das ist eigentlich ideal. Und dann kommt der Körper in diesen Fastenmodus, also Zellreinigung, Zellverjüngung etc. Und Ziel ist es ja, den Insulinspiegel und das Wachstumshormon IGF-1 schön niedrig zu halten. Und das gelingt eben nur durch eine starke Kalorieneinschränkung. So, und jetzt gibt's halt diese Saftkuren, die nicht die Kalorienmenge begrenzen, sondern es gibt ja so Modewellen, das ist also Smoothie-Kur macht man jetzt. Oder es gibt die Sellerie-Kur, die in Hollywood mal so angesagt war. Und jeder Promi hat irgendwie Sellerie-Kur gemacht. Was hat man da aber, oder eine Selleriefasten, da hat man nur Selleriesaft getrunken und das in rauen Mengen. Und das ist, das hat da nichts mehr mit Fasten zu tun. Ne? Klar, Sellerie ist super, tatsächlich. Aber es ist ja höchst unnatürlich, wenn wir uns hier 2-3 Liter Selleriesaft am Tag darunter kippen. Und man hat auch ruckzuck 2.000-3.000 Kilokalorien zusätzlich, auch mit diesen Säften. Ist ja auch höchst unnatürlich, dass man so viel Sellerie oder wenn man jetzt an Smoothies denkt, dass man da 2 Orangen drin hat, einen Apfel, eine Banane. Das ist ja kein Mensch so.
Nee, also dann,
ich bin Cowboy, also ich kau das gern, weil man das gar nicht merkt, wie viel Kalorien man dann auch runterschluckt. Ja. Also das hat nichts mehr mit dem Fasten, mit dem eigentlichen Saftfasten, wie man es gemacht hat, zu tun. Und deshalb ist das, die Unterschiede gibt's.
Nee, ich finde es schön, dass du da Licht ins Dunkle bringst, weil man sieht es ja, wie gesagt, immer mal wieder bei Instagram und so diese ganzen Hype-Saftkuren und so. Und es ist schön, jetzt mal vom Ernährungswissenschaftler zu hören, was hinter diesem Trend eigentlich
beim
steckt.
Beim Fasten ist weniger mehr und nicht, dass man sich dann literweise irgendwie reinkippt.
Ja, sehr gut. Man könnte ja meinen, wenn ich gar nichts esse, dann kann ich auch nichts Falsches essen. Stimmt das oder gibt es auch beim Fasten Dinge zu beachten?
Ja, das stimmt auch nicht so richtig. Fasten ist ja keine Nulldiät. Je nach Methode nimmt man da halt zumindest ein paar Kilokalorien zu sich. Das ist auch wichtig. Also wie gesagt, beim Saftfasten sind es ja so 300 bis 400 Kilokalorien. Und davon halt überwiegend das oder die Kilokalorien aus den Gemüsesäften eben kommen und dass auch nicht zu viel Einfachzucker drin stecken oder quasi auch durch die Fructose und dass man eben möglichst komplexe Kohlenhydrate dazu sich nimmt, ne? Also um halt eben diese hohe Insulinausschüttung zu vermeiden und dass man in dem Fastenstoffwechsel bleibt, das ist eben ganz entscheidend.
Ja, jetzt hast du es ja eigentlich schon gerade angesprochen, die Nulldiät, also der Verzicht auf Lebensmittel. Und man muss ja sagen, wer dich jetzt mittlerweile schon kennt, dieser Verzicht oder diese Radikaldiäten, die kamen ja bei dir irgendwie noch nie so gut an. Und deswegen, erzähl mal ein bisschen. Also
ja, weil es nichts bringt und ganz klar, ich bin wirklich kein Fan von langfristigen Fasten oder quasi einem totalen Fasten in Form von Nulldiäten und so oder Radikalkuren. Aber ich bin halt ein großer Fan von diesen Esspausen und von dem intermittierenden Fasten oder von Mimic-Fasting und so weiter. Also, dass man kurz auf die Nahrung verzichtet, das kann auch mal 1, 2, 3 Tage sein, aber nicht über Wochen hinweg. Mhm. Und warum bin ich jetzt kein Fan von Nulldiäten oder vom totalen Fasten über mehrere Wochen zum Abnehmen? Ein totales Fasten bzw. eine Radikalkur kann zu wirklich massiven Komplikationen führen. Es sind beim totalen Fasten auch Todesfälle bekannt tatsächlich.
Oh.
Und man konnte da Veränderungen am Herzmuskel feststellen und wahrscheinlich ist es entstanden durch den extremen Eiweißmangel, den man dann über diese lange Zeit hat. Oder diese niedrige Energiezufuhr kann zu Herzrhythmusstörungen führen oder auch zum Herztod. Es gibt weitere Komplikationen, Nebenwirkungen wie Kreislaufstörung, Reduktion natürlich der Leistungsfähigkeit, also mit schwach Grundumsatz sinkt, also der Ruhe-Nüchtern-Umsatz, Durchblutungsstörung, Ketoazidose. Das ist übrigens eine echte Übersäuerung. Ne? Man spricht ja immer so, ja, ich bin total übersäuert oder so. Aber diese Ketoazidose, die entsteht, wenn man langfristig stark fastet beziehungsweise nichts isst, dann ist die Übersäuerung des Körpers, weil diese Ketonkörper sind ganz stark sauer, massiv. Und das kann zu Nierenstein, Nierenversagen, Übelkeit, Erbrechen führen und so. Gott. Und also eine Ketoazidose, das ist quasi die echte Übersäuerung, die man durch ein langfristiges, radikales Fasten provozieren kann.
Krass, okay.
Erst ist man mies gelaunt, wenn man eine Diät macht oder ja so strikt fastet.
Oh, ja.
Und dann irgendwann, wenn es zu dieser hohen, extremen Bildung von Ketonkörpern kommt, dann wird man sogar euphorisch, also so Glücksgefühle. Ne? Und viele Extremfaster, die erzählen ja immer quasi im Vollrausch der Gefühle, oh, ich fühle mich super, mir geht's so gut wie noch nie. Es liegt an der Entgiftung, an der Entschlackung und ich bin auch so kreativ. Das liegt daran, dass diese Ketonkörper wirklich wie Morphine wirken und uns betäuben. Das heißt, die wollen halt, dass wir so eine kurzfristige, naja, Hungerphase oder auch eine längerfristige irgendwie überstehen. Und unser Gehirn kann ja nur mit Energie aus Glucose arbeiten oder halt mal zeitweise mit diesen Ketonkörpern. Das ist quasi wie so ein Ersatzstoff, eine Ersatzdroge für unser Gehirn. Aber die wirken halt eben ganz stark sauer. Das heißt also wirklich belastend für den Organismus und für die Nieren. Ne? So.
Ja, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich vielen Menschen gar nicht so bewusst. Ich finde das krass und auch ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Aber gut, also schön, dass wir da, wie gesagt, da ein bisschen aufklären. Ja,
es ist eine Notphase. Ne? Wenn man so lange fastet, ja, ist nicht mehr natürlich.
Ja.
Also natürlich gibt es immer wieder, dass Menschen auch länger über Wochen wirklich nichts zu essen hatten. Aber in der Regel ist es ja so, dass man quasi in seinem näheren Umfeld einfach dann ein Nahrungsangebot hat und dann dauert es mal 1, 2, 3 Tage, dann ist das Tier auch erlegt und man hat dann auch was für die Familie und man kann wieder was futtern. Damit kommt der Körper gut klar, aber mit diesen langfristigen, radikalen Methoden, das ist der Horror für den Organismus und für den Körper.
Nee, ist gut, dass wir das jetzt mal hier im Podcast erzählen. Man hört ja auch immer wieder, wenn es ums Fasten geht, das Stichwort Entschlacken.
Ja.
Was ist da eigentlich dran? Ich meine, klingt super, ne? Ich liebe das auch zu benutzen, aber was heißt Entschlacken überhaupt?
Ja, also bereit für die Wahrheit, das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Also dieses Thema Entschlacken und so, das sage ich wirklich selten, aber da muss ich so deutlich sagen, es ist Blödsinn. Den Darm also komplett stillzulegen ist ungefähr so sinnvoll, als wenn man sagt, naja, ich schalte jetzt mal mein Herz mal 3 Tage aus oder so, das hat jetzt irgendwie bei mir 43 Jahre geschlagen, das muss ich auch mal erholen. Oder als ob man einen Aderlass macht und sagt so, jetzt lasse ich einmal das Blut rauslaufen, dass die Adern sich mal wieder regenerieren können und so. So ist es mit dem Darm. Ist das ganz ähnlich. Der Darm ist der größte Muskel und der braucht Bewegung, also die Peristaltik. Ja? Und kennt man ja vielleicht, wenn man mal ein Bein oder einen Arm in Gips hatte und packt den irgendwie nach so 6 Wochen dann wieder aus, dann hast du nur noch so einen Pommespieker. Also die Muskulatur ist ja weg. Und deshalb muss man bei dem sogenannten Fastenbrechen auch wieder langsam das Gehen lernen. Also der Darm muss wieder in die Gänge kommen und so. Der Muskel ist schlapp und deshalb ist so ein rigoroses Dauerfasten oder eine Radikaldiät, da kriege ich immer eine Horrorlocke. Das ist... Ja, das ist einfach der Horror. Der Darm braucht tatsächlich Bewegung. Wir essen ja nicht umsonst auch Ballaststoffe beispielsweise.
Ja, ja.
Dass der Darm nicht träge wird, sondern dass er in Bewegung bleibt. Und da legen wir ihn tatsächlich lahm. Das ist auch sowas, was wirklich umstritten ist. Kann auch sein, dass ich da die eine oder andere Backpfeife dafür kriege. Aber der Meinung ist auch Andreas Michalsen, so von der Charité. Also auch, ja, so eine Darmsanierung ist schwierig. Ne? Also.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dieses Thema beschäftigt dich auch ein bisschen.
Der Darm braucht den Durchfluss. Dafür ist er ja gemacht.
Ja,
also dafür ist er ja Darm.
Ja.
Und ansonsten bilden sich quasi über diesen Darmzotten auch wie so ein Schilf. Das kleine Problem ist, dass dadurch die Nährstoffe nicht mehr so gut aufgenommen werden. Und das größere Problem ist, dass sich unter der Haut Ausstülpungen bilden können, die sogenannte Diverkulose oder Divertikulose, so muss man sie sagen. Und daraus kann dann wiederum Darmkrebs entstehen. Also der Darm braucht Bewegung und er braucht auch diesen Durchfluss, vor allem durch Ballaststoffe. Also die haben eine raue Oberfläche, die nehmen dann Stoffe auch mit, die in der Darmwand und auch den Schilf, also Haut, die sich neu bildet und so auch im Darm oder Schleimhäute und sorgt dann für die Neubildung der Schleimhaut auch. Also Ballaststoffe haben quasi eine raue Oberfläche, so ein bisschen wie Schmirgelpapier, der da durchgeht. und dass der Darm immer angeregt ist, sozusagen auch neues Gewebe zu produzieren. Also er muss beschäftigt werden. So.
Sehr schön. Guck mal, die Entschlackung ist also im Bereich der Mythen unterwegs. Und es ist gut, dass wir diesen Mythos mal vielleicht hier mal im Podcast aufgeklärt haben. So, aber warum sind jetzt nochmal langfristige Totalfastenkuren über mehrere Wochen die schlechteste Möglichkeit, abzunehmen?
Ja, ganz klar, weil dabei in erster Linie halt nicht die gewünschten Speckpolster oder Fettpolster, die man hier weg haben will, geschmolzen werden, sondern vielmehr die wertvolle Muskulatur, die dann so wegschmilzt. Und das bedeutet, dass man ganz gewaltig in die Jojo-Falle tappt. Also viele wundern sich dann immer, dass sie zwar viel abgenommen haben und die Kilos aber hinterher ruckzuck wieder drauf sind und dann noch gleich so ein paar Kilo-Freunde dann einfach mit Huckepack nehmen und hat dann mehr drauf. Und
ja.
Zu allem Überfluss kann man dann auch nur weniger essen und nimmt dann trotzdem leichter zu. Gibt es eine tolle Studie zu, die ich auch immer mal wieder so erwähnt habe. Zwei Probandengruppen. Die eine hat 4 Wochen lang gar nichts gegessen. Die andere Probandengruppe hat Kalorien reduziert, aber Eiweiß betont gegessen. Also die eine Gruppe gar nichts über 4 Wochen und die andere Gruppe zwar Kalorien reduziert, aber Eiweiß betont oder Protein modifiziert, sagt man auch. Beide Probandengruppen haben gleich viel abgenommen im Durchschnitt, nämlich zwischen 11 und 14 Kilogramm, soweit so gut.
Das ist so krass.
Aber die Gruppe, die nichts gegessen hat, die hat deutlich weniger Fett verloren und im Verhältnis enorm viel Muskulatur.
Boah, das ist echt krass, ey.
Und zwar bei der Eiweißgruppe war es genau umgekehrt. Also dass in erster Linie halt eben das Fett geschmolzen ist oder wenn man es in Zahlen mal sieht. Bei dem proteinmodifizierten Fasten ist der Fettverlust im Vergleich zum totalen Fasten über 4 Wochen doppelt so hoch. Also beim mit Eiweiß ergänzten Fasten wurden 79% Fettgewebe abgebaut und mit nur 3% wirklich nur einen ganz geringen Muskelanteil. Also nur 3% Muskel sind dabei geschmolzen. Und bei der Gruppe, die gar nichts gegessen hat, da war der Muskelverlust mindestens 3-mal so hoch.
Boah, das ist
also
krass.
Das ist wirklich krass.
Das ist krass, also heftig. Das zeigt es auf jeden Fall nochmal oder unterstreicht es nochmal.
Das ist schlimm, weil wenn man mal überlegt, also Muskeln sind nämlich im Vergleich zu Fett stoffwechselaktiv. Das heißt, das ist unser Verbraucher, also ein Kalorienverbraucher, Energieverbraucher, wie beim Auto. Also ich habe vorher, wie gesagt, einen V12-Motor, der braucht mehr Sprit, als wenn ich dann, nur noch 2 Zylinder habe oder so. Also wenn die Muskeln dann schmilzen, dann verbraucht der Körper weniger Energie. Der Grundumsatz sinkt und das ist der Grund dann für die Jojo-Falle.
Klar.
Ja, und dann halt eben mehr, weil man dann danach nicht mehr so viel Energie verbraucht wie zuvor.
Ja, zum Thema Fasten habe ich tatsächlich auch eine ganz spannende Forsa-Umfrage gefunden. Also einer Statistik zufolge hat jeder zweite Deutsche schon mal mehrere Wochen auf ein bestimmtes Lebensmittel oder auf ein Konsumgut verzichtet und nur für jeden 5. kommt das Fasten wohl gar nicht in Frage. Das Interesse am Fasten ist also sehr groß bei uns in Deutschland. Aber wie würdest du das jetzt empfehlen, dass unsere Hörerinnen und Hörer das Ganze angehen? Also vielleicht hast du nochmal so wie so einen kleinen Fastenguide oder sowas
also
für uns.
Natürlich, dass man Pausen einlegt, also quasi so ein Dinner-Canceling mal macht oder die Nacht wieder als Fastenphase nutzt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und es passiert eigentlich so nebenbei. Also man muss oder man sollte wirklich nicht, schon gar nicht unerfahren, gleich über Wochen hinweg fasten. Mein Vater hat es immer gemacht, das hat ihm nur geschadet. Also ich bin ein Freund von kurzfristigen Fastenmodellen oder man gut geeignet zur Gewichtsreduktion ist eben ein proteinmodifiziertes, eiweißreiches Fasten. Und damit kannst du auch wirklich gut Gewicht verlieren und die Muskulatur schonen. Beispielsweise, es gibt ja diese Diät-Shakes oder Formula-Diäten, wie man so eine Apotheke, Reformers oder auch im Supermarkt bekommt. Und die müssen bestimmten Ernährungsrichtlinien entsprechen der EU. Also da muss alles drin sein, damit man gesund und möglichst optimal Gewicht verliert. Also das ist eine bilanzierte Diät, also so eine Formula-Diät zur Gewichtsreduktion. Wenn da Diät draufsteht, dann muss auch Diät drin sein. Und das ist genau definiert. Beispielsweise pro Tagesration 50 Gramm Protein, 90 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Fett, 7 Gramm Linolsäure und insgesamt werden bei so einer Formula-Diät so 800 bis 1200 Kilokalorien beziehungsweise 400 Kilokalorien pro Mahlzeit nicht überschritten, aber auch nicht wesentlich unterschritten. Das heißt, dass man auch diese Energiemenge zu sich nimmt, die man braucht, um die Muskulatur zu schonen und möglichst viel Fett zu verlieren. Und das ist halt eben schwierig, das quasi in so ein Rezept zu packen oder so, oder wenn ich mir selber ein Gericht mache. Deshalb also, dass man quasi natürlich schon auch sich einmal am Tag mindestens ein normales Essen macht, aber die restlichen Energie dann vielleicht mal aus so einer Formula-Diät bezieht, weil die eben bilanziert ist, kann man sich drauf verlassen und dann kommt man auch nicht langfristig in eine Unterversorgung.
Sehr gut. Wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge. Wir kommen zur Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Daniela schreibt uns, liebes ISO-Team, ich probiere gerade das Intervallfasten aus und habe da eine kleine Frage an euch. Wie sieht es in den Fastenphasen mit kalorienfreien Zuckeralternativen aus? Darf ich in den Fastenphasen zum Beispiel gesüßte Getränke trinken?
Also liebe Daniela, daran scheiden sich tatsächlich die Geister, zumindest an deiner Frage mit der kalorienfreien Zuckeralternative. Also wenn du mich fragst, und das tust du ja in diesem Fall, dann würde ich beim Fasten auf Süßstoffe oder auf so Zero-Zucker-Alternativen verzichten. Es geht beim Fasten ja auch in erster Linie um den Gesundheitsaspekt, so und auch um einen Verzicht, um die Entbehrung. Und außerdem kann es schon sein, dass du durch den süßen Geschmack im wahrsten Wortsinn, also nicht, dass da jetzt der Fettstoffwechsel unterbrochen wird oder sozusagen der Fastenstoffwechsel, aber du kannst dann natürlich auch auf den Geschmack kommen. Also das heißt, dass ja, ich habe was Süßes im Mund und dann kriege ich Appetit und dann kann es den Fastenvorsatz tatsächlich auch zunichte machen.
Also, ich fasse die wichtigsten Punkte von heute nochmal zusammen. Also, wenn man es richtig angeht, kann Fasten super für die Gesundheit sein. Aber gesundes Fasten unterscheidet sich eben doch sehr von der Null-Diät. Beim Fasten nimmt man nämlich täglich rund 300 bis 400 Kalorien zu sich. Und das ist auch gut so. Null-Diäten können nämlich zu Komplikationen führen und fahren den Körper nach einiger Zeit in so einen Krisenmodus. Besser ist da ein proteinmodifiziertes Fasten. Das ist gesünder und liefert, ja, richtig angewandt große Erfolge, ohne dass bei so vielen, die Muskeln flöten gehen. Ne?
Schont die Muskeln. Ist ganz wichtig. Man landet nicht in der Jojo-Falle.
Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder mit ISSO, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten, aber auch Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Ist so. Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.